Hallo und herzlich willkommen zu Schrank TV Talk. Mein heutiger Gast war auf den Opernbühnen der Welt überall zu Hause. Er hat mit allen großen Namen gesungen, mit Domingo, Carreras und Pavarotti. Karajan, der Dirigent, und Leonard Bernstein waren ihm nicht fern, sondern mit ihnen war er auch auf der Bühne, also ein richtiger Weltstar. Ich begrüße heute in meiner Sendung Schrank TV Talk Bernd Weigel. Schön, dass Sie den Weg nach Leipzig gefunden haben. Aber Sie sind ja gestern schon angereist, richtig?
Ich bin gestern angereist und habe gestern einen großen Vortrag gehalten hier.
Genau, konnte ich leider nicht teilnehmen. Sie haben mich eingeladen.
Ja.
Um was ging es da bei dem Vortrag, Herr Weigel?
Es ging zunächst darum, einen mir sehr eng stehenden Freund, den Karl Böhm, Kurt Böhm, Mutz nenne ich ihn, im Vertrauen, der zu feiern, der nämlich als Halbjude 1933 fliehen musste nach Paris und hat dann in Paris als kleiner Junge schon Essenmarken gefälscht und Pässe gefälscht für Juden und hat vielen Juden das Leben gerettet, wurde selbst unter größten Gefahren gesucht, ist überall ausgekommen. Sein Vater, der ganz Jude war, wurde eingesperrt, kam nach Dachau, wurde also fürchterlich verletzt dort. Und trotzdem hat die Familie es geschafft zu überleben irgendwie, schlecht und recht. Und der ist mir ein enger Freund, wie ich bereits sagte, lebt in Murnau. Und ich habe gesagt, Mutz, komm mit, ich mache den Vortrag. Und deswegen habe ich dieses neue Buch von mir, über das wir ja reden, auch ihm gewidmet und dem Arijovic-Haus, der jüdischen Gemeinschaft hier in Leipzig.
Jetzt werden unsere Zuschauer sich fragen, so ein Opern-Weltstar, wie passt der in unser Format rein? Weil unsere Gäste im Normalfall sich für Politik interessieren, wirtschaftliche Themen. Und ich muss selber eingestehen, natürlich weiß ich, wer Richard Wagner ist und habe auch von Bayreuth mal was gehört. Aber man würde mich vielleicht sogar als Kulturbanause bezeichnen, weil ich, glaube, letztes Mal vor 20 Jahren in der Oper war. Also deswegen hat mir Herr Weigel sein neues Buch vor Absuge schickt, Singen in der Oper als Therapie und in der Post- und Postmoderne. Und ich muss sagen, ich bereite mich mal vor so einem Interview. Ich habe am Wochenende mir Ihr Buch durchgelesen und ich war entsetzt. Aber nicht über Ihren schlechten Schreibstil, sondern ganz im Gegenteil. Weil Sie quasi offengelegt haben, was hier momentan abläuft in Deutschland an den Kulturhäusern. Und ich muss wirklich milde sagen, ich war mehr als geschockt. Alle engen Freunde und Bekannte habe ich am Wochenende davon erzählt. Die sagten zu mir, wir werden gleich drüber sprechen, über die Sache, glaube ich dir nicht, Heiko. Ich kann euch zitieren aus dem Buch, Der Mann kommt morgen zu mir. Jetzt ist es ja so, Sie haben ja, glaube ich, 20 Jahre lang den Hans Sachs bei den Nürnberger Meistersingern.
Bei den Bayreuther Meistersingern. Von Nürnberg heißt die genau. Oper. Dauert 5 Stunden Bühne, 3 Kilo am Abend verloren. Ja.
Wahnsinn.
So anstrengend. Das ist Hochleistungssport. Ja. Aber ich habe ja auch andere gesungen. Ich habe an der New York, an der Metropolitan viel Wagner gesungen. Ich habe Meistersinger an der Scala gesungen, natürlich auch italienische Opern, nämlich Falstaff. Ich habe französische Opern, ich habe russische Opern gesungen.
In der Sprache, ne? Sie haben ja selbst in dieser...
Ich spreche einige Sprachen,
genau, in der Sprache.
Ja. Aber Italienisch ist die günstigste Sprache für die Sänger, weil sie sehr vokalreich ist. Dann folgt Russisch, weil es auch sehr vokalreich ist. Die deutsche Sprache ist im Süddeutschland eher besser zum Sänger werden, ja. In Norddeutschland hat man gern den Mund zu, damit es nicht reinregnet. Und da ist dann so und so kann man nämlich nicht singen. Es gibt ja auch Sprecher im Fernsehen immer, die sagen, heute ist schönes Wetter oder so. Heute ist schönes Wetter oder so. Dann geht das. Aber Norddeutsch, Tacitus sagte, Frisia non cantat. Das bedeutet, da oben über der Mainlinie wird weniger gesungen.
Wo ist jetzt die Kritik konkret, die Sie jetzt an den Kulturhäusern oder an sich an der Kultur richten?
Der Bildungsauftrag, der staatliche, wenn wir mal den bayerischen nehmen, der sächsische ist ähnlich, an die hochdotierten Künste. Es gibt die hochdotierten Künste sind ja dem Staat verpflichtend. Freie Künste können machen, was sie wollen. Mhm. Da kommen Zuschauer oder Käufer, das ist was anderes. Ja? Aber der Bildungsauftrag an die staatlichen Bühnen, Theater, Opernhäuser, der bedeutet, man muss dort Menschlichkeit bringen. Menschlichkeit, Harmonie, Toleranz, ein besseres Menschenbild durch die Angebote, die man hat, die man dann gibt. Das bedeutet nicht die Musik in erster Linie, das bedeutet immer die Regie und die Bühnenbilder. Wenn Regie und Bühnenbild nicht Maß nehmen an der Partitur, an den Noten, dann machen sie eigene Geschichten. Und heute ist es üblich, insbesondere in Deutschland und mittlerweile eine pandemische Geschichte geworden, die bis nach Japan geht, dass man immer Hakenkreuze auf der Bühne hat und Juden vergast auf der Bühne im Tannhäuser.
Und das habe ich wirklich Leuten am Wochenende gesagt.
Ja, natürlich.
Da wurde mir gesagt, das glaube ich nicht, das ist nicht so.
Aber ich habe sie doch angezeigt. Ich habe die Bühne angezeigt und da hat mir die Staatsanwältin erklärt, das darf man. Und der Generalstaatsanwalt, jetzt werde ich sehr laut, geht das noch? Ja. Die Generalstaatsanwalt hat gesagt, das ist Kunst und es ist keiner wirklich körperlich verletzt worden, also darf man das.
Jetzt sind wir schon direkt drin in Ihrem Buch. Ja. Also Sie schreiben in Ihrem Buch, Seite 103, wenn in einer Düsseldorfer Tannhäuser-Inszenierung Juden in Gaskästen ermordet werden, um Wagners Glaskästen ermordet werden, um Wagners Antisemitismus fortzuführen, dann hat dies absolut nichts mit dem Inhalt des Werkes zu tun. Und jetzt frage ich mich, es gibt ja diesen Paragraph 130 Volksverhetzung in Deutschland, Antisemitismus. Es wurde gerade relativ aktuell im Bundestag wurde ein Gesetz etwas erweitert, dass man sogar, wenn man jetzt die Kritik nicht am Juden direkt, sondern an Israel, dass man da letztendlich sogar wegen Antisemitismus verklagt werden kann. Ja. Jetzt ist die Frage, warum darf man denn das tun?
Diese an der Bühne.
Warum darf man da Hakenkreuze
und Juden vergasen? Ja, das habe ich ja gefragt. Das frage ich doch.
Das frage ich Sie jetzt.
Ja, ich weiß es doch. Ich kann es Ihnen nicht sagen, warum das erlaubt ist. Ich würde es verbieten.
Aber es ist ein Widerspruch in sich.
Das ist ein Widerspruch. Die Freiheit der Kunst, Paragraph 5.3 Grundgesetz, ist im Widerspruch zum Bildungsauftrag. Der Sächsische ist so ähnlich wie der Bayerische, wo es auch heißt, die Kinder sollen lernen Menschlichkeit, Toleranz, also Liebe sogar, Altruismus. Und das wird nicht geboten, sondern Grausamkeit wird geboten. Ich habe das gerade vorhin auch erklärt. Grausamkeit kannst du auch bringen, nur mit unglaublich schöner Musik in bestimmten Stücken. Wenn zum Beispiel Elektra, wo einer nach dem anderen umgebracht wird auf der Bühne, mit wunderschöner Musik erhöhst, dann ist die Tragik, geht tief zu Herzen. Aber Plus mal Plus ist Minus, wenn auf der Bühne nur umgebracht wird und dazu auch noch eine fürchterliche Musik ist, dann ist Plus mal Plus Minus, dann ist es schrecklich für die Zuschauer. Ja, und dann laufen sie weg.
Und so ist es.
So ist es, ja. Leider gehen immer noch Leute, ich gehe 20 Jahre schon nicht mehr in die Oper. 20 Jahre. Ich schaue mir das nicht an. Ja? Warum soll ich denn mir das anschauen? Ja,
ist das jetzt ein Spiegelbild unserer Gesellschaft?
Das ist leider so. Ich habe gestern auf darauf hingewiesen, es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, denn jetzt ist sehr, auch in den Medien, sonst so, nicht nur auf der Bühne, ist sehr viel Brutalität gezeigt. Das Killerspiel Crystal 2, wurde 2012 zu besonders für Kinder geeignet mit einem Preis von 50.000 Euro hier in Berlin, also nicht hier in der Stadt, prämiert das Killerspiel, damit die Kinder lernen, wie man killt, wie man jemanden umbringt. Die Medien gehen einher, genauso wie die Bühne und so weiter, die ganze Gesellschaft hat eine Freude, auch der stehen bleibt auf der Autobahn und ein Selfie macht, weil einer verblutet neben ihm.
Haben Sie ein Buch geschrieben, diese Passage?
Die Brutalität nimmt zu und hier gibt es keine Schranken, weil irgendein blödsinniges Gesetz einfach nicht gedeckelt werden kann.
Jetzt sage ich mir natürlich, als Normalbürger bin ich ja schwer enttäuscht, weil ich habe gehofft, die bildenden Künste, dass man sagt, geht man doch mal in so ein Opernhaus, so Ring der Nibelungen von Wagner, ist ja legendär. Was passiert denn da auf der Bühne überhaupt jetzt? Hat es überhaupt nichts mehr mit der ursprünglichen
Aufführung zu tun? Nein, das hat mit dem Stück meistens nichts zu tun. Deswegen schaue ich mir das auch nicht an.
Deswegen frage ich Sie ja, für die Zuschauer, die sich auch nicht auskennen, hat gar nichts mit dem Stück zu tun.
Das Problem ist doch, dass die Zuschauer, die jetzt reingehen, die schauen sich an, wenn es völlig widersprüchlich ist, buhen wie die Wahnsinnigen, gehen, kaufen sich Lachshäppchen mit Champagner, gehen wieder rein, buhen weiter, wird vom Jürgen Flimm übrigens auch so berichtet in der Zeitschrift, die Staatsoper Berlin rausbringt, die heißt Staatsoper, die Zeitschrift, schreibt der Buhmann und Buhfrau ärgern sich zu Tode, gehen hinaus und sagen, endlich ist das vorbei, ich bin so glücklich. Das soll dann die Katharsis sein. Und sie gehen wieder hin, um sich wieder gern ärgern zu dürfen. Das tue ich nicht.
Okay.
Das ist krank. Das ist eine pathologische
Krankheit,
Geschichte.
Ja, das ist wie Geisteskrankheit, kann man ja schon bezeichnen, was
da abläuft, Geisteskrankheit oder? Vielleicht nicht, aber das ist das wissen Sie, ich habe vorhin auch erzählt, Max Wertheimer war der große Philosoph und Psychiater, der hat also psychologische Gesetze der Wahrnehmung herausgegeben, vor etwa 110, 120 Jahren mittlerweile. Und da gibt es einen Paradigmenwechsel jetzt. Leute haben richtig gehend Bedürfnis nach Disharmonie, nicht nach Schönheit, sondern nach Hässlichkeit. Amerikaner sagen, deutsche Kunst muss hässlich sein und wehtun. Das sagen die Amerikaner. Das heißt was.
Ist die Mehrheit jetzt so eingestellt oder gibt es auch Leute, die sagen, meine Seele ist eigentlich extrem vergewaltigt und ich sehne mich nach Harmonie, nach Schönheit, nach Liebe?
Ja, die finden aber nirgends mehr einen Platz, wo das geboten wird. Zum Beispiel jetzt in Leipzig ist es nicht so, muss ich sagen. Der Schirmer übrigens, der war früher mein Pianist, der Intendant jetzt heute hier, der ist nicht so geartet. Aber wer gegen diese Gesetze verstößt und was Schönes macht, der wird von den Medien niedergenagelt. Der hat die schlechtesten Kritiken, die okay. es gibt. Zum Beispiel, das darf ich noch sagen, gerne. Für mich wurde eine Oper geschrieben, Oswald von Wolkenstein, das ist der Südtiroler Minnesänger gewesen im 15. Jahrhundert. Und er hat etliche Lieder geschrieben. Für mich wurde die Oper geschrieben und weil sie singbar war, wurde sie absolut so schlecht beurteilt, dass der Intendant der Staatsoper Nürnberg damals nur 6 Vorstellungen, die ausverkauft waren. Publikum hat gejohlt, bravo, bravo, bravo. Der hat es auf der Bühne noch zerstören lassen, das Bühnenbild, weil die Kritiken schlecht waren. Das Publikum war ihm scheißegal. Ich wiederhole das für die Kamera. Scheißegal.
Das haben Sie auch im Buch geschrieben. Dass,
scheißegal habe ich nicht geschrieben.
Nee, die Intendanten, dass ihnen das egal ist, quasi, haben Sie geschrieben.
Naja, die hören auf die Medien, die
Regisseure
brauchen, verachten weil nämlich, Moment mal, nachher schrank, genau. Weil nämlich die Kultusministerinnen und Minister, die lesen ja die Zeitungen. Und wenn in den Zeitungen was Schlechtes drinsteht, für die beste Oper überhaupt, die gemacht worden ist und so weiter, dann wird der Intendant abgelöst. Der muss Brutales bringen, weil er gute Nachrufe okay. kriegt. Und dann sind die Kultusminister einverstanden. Also da soll mir einer sagen, dass das nicht stimmt.
Da steckt ja System dahinter dann irgendwie. Ne?
Das kann ist das System, sein? Natürlich, ja.
Von den Medien aus. Eine Passage, wenn ich die kurz vorlesen darf aus Ihrem Buch, ist...
Ja, die Seiten stimmen jetzt nicht mehr.
Weil Regisseure verachten ihr Publikum, also ist ja schon erstmal eine Headline, ja. die es in sich hat. Wie gesagt, die Leute, mit denen ich jetzt mich unterhalten habe, die konnten das gar nicht glauben, gestern am Telefon,
Samstag. Die sollen mein Samstag, Buch kaufen. Genau, Künden Sie mein Buch an, Herr Schrank.
Haben wir ja gemacht. Viele Leute identifizieren sich auch mit dem, was wir machen im Sendeformat und ich bin offen für alle Themen, habe auch gesagt, ich freue mich, dass Sie hier sind, weil ich mich mit dieser Thematik nicht auskenne, aber lese mich dort rein. Und wenn ich hier lese, auf dieser Seite, Regisseure verachten ihr Publikum, steht am Münchner, dass unsere Zuschauer sich mal ein Bild machen können, was hier abläuft an deutschen Theatern. Am Münchner Residenztheater inszenierte Frank Castorf die Abenteuer des guten Soldaten Schweig, ja, ist ja bekannt. Der Film, ich glaube, es ist auch als Film 15 Jahre oder so. Ne?
Ja, ja.
Wir lesen zur Aufführung. Bibiana Becklau kippt Cola in einen Kanarienvogelkäfig und ruft Ficky Ficky, Papa, Mama, Duti Duzi, alle sind doof, Angela ist doof, es geht um Sex mit Tieren, der Mensch ist schlecht, Blut und Sperma, eine ausufernde Romanvorlage, möglichst aus den Federn von Verrückten, Säufern, Antisemiten, oder? Auch von verrückten, saufenden Antisemiten. 5 Stunden lang. Und 5 Stunden lang...
Der Text ist nicht von mir, gell? Der Text ist ja nicht von mir, das hat ein Kritiker geschrieben.
14 ist Jan Höfeler berichtete am 9.
Jan
April...
Jan Höfeler, ja.
Höfeler, genau, 9. April in der Zeitung Die Welt. So, und
immerhin in Die Welt, ja.
Verstehen wird darüber Sie? Berichtet, ja. Und stört irgendwie keinen. Und derjenige, Frank Castorf, wird auch noch... mit großen Auszeichnungen
der hat bedacht, den Berliner
Kulturpreis 2016 erhalten.
Mit 20.000 Euro. Und übrigens in der Süddeutschen Zeitung ein ganzes Blatt.
Wissen Sie, was ich sofort denken musste? Ich befasse mich in meinen Büchern ein bisschen mit anderen Themen, unter anderem auch in meinem neuen Buch, was ich schreibe. Da geht es um Aldous Huxley, ist Ihnen ja sicherlich ein Begriff.
Ja.
Und Huxley hat ja in seinem Buch Schöne neue Welt, 32 ist der Roman ja schon geschrieben worden. Da hat er ein legendäres Interview gegeben, Ende der 50er Jahre. Und da sagte er... Kannst du mal zitieren, wortwörtlich sagte er, alarmierend sprach er von einem zukünftigen Staat, in dem die Bevölkerung nur noch mit Trivialitäten und Klatsch beschäftigt sein wird. Dadurch sind die Menschen nicht mehr an der Wahrheit und den wirklich wichtigen Fragen interessiert. Ferner vermutete er, dass die Menschen bewusst mehr und mehr abgelenkt und mit ununterbrochenem Entertainment und betörenden Sinneseindrücken überflutet werden. Hat der Mann damals schon in weiser Voraussicht gesehen, wenn ich das höre, was Sie jetzt sagen, Ist es ja genau so.
Ja, es ist so geworden, natürlich.
Wo geht die Reise hin? Wo geht die Reise hin? Wie kann man das noch toppen? Wo soll jetzt
sein? Ich habe es mit etwas getoppt hier, weil solange es Menschen machen, geht es die fürchterliche Reise dahin. In der Postmoderne lasse ich es von Computern machen, von Robotern. Und dann ist das Augenmerk auf die Maschine gerichtet und dann kann man vielleicht etwas anderes machen. Mit Schönheit hat es dann nichts mehr zu tun. Es ist nur noch interessant, ja. Ein Roboter hat jetzt den Bocelli, diesen blinden Tenor, in Italien dirigiert. Ein Roboter hat ihn dirigiert. Ja?
Wahnsinn.
Und man hat jetzt schon Menschen, also Roboter als Menschen nachgebaut, die bereits in Barcelona zum Beispiel in einem Bordell als Prostituierte arbeiten. Ja, das ist schon da.
Ja, das ist wirklich? Da.
Das ist wahr.
Roboter als Prostituierte?
Ich habe es nicht selbst gesehen, weil das nicht mein Gebiet ist. Aber das ist immer mehr. Und dann bleiben menschliche Stimmen weg, weil die kann man am Synthesizer machen. Das ist heute schon üblich. Ja? Und man kann Orchester ersetzen, jedes Musikinstrument kann man ersetzen. Das wird dann auch billig. Dann sagt er, ich mache hier das und das. Und dann wird das gespielt und es ist kein einziger Mensch mehr im Saal, sondern nur noch Publikum.
Ich sage es mal, in Ihrer Szene sind Sie ja nicht irgendwer, sondern Sie sind ja wirklich, man kann sagen, eine Koryphäe. Nicht umsonst ist ja in Bodenmais, in dem Ort, ist ja ein Museum für Sie sogar errichtet worden.
Ja,
und eine
ja. Ja, aber da muss ich dazu sagen, lieber Herr Schrank, ich hatte so viel gesammelt irgendwo. Ich habe ja zu Hause nichts. Ich schaue mich nicht an auf Fotos, das interessiert mich nicht.
Sie sind aber Ehrenbürger dort und da
ja,
ist eine körpergroße Statur von Ihnen da.
Wer hat das schon zu Lebzeiten? Ich wollte ja die Sachen weghaben. Die wollte ich weghaben. Also habe ich gesagt, was machen wir damit? Vernichten, ich weiß nicht, wer das nimmt.
Ja, aber
große Ölgemälde, wo ich drauf bin und so. Jetzt hat es das Museum, dort bin ich Ehrenbürger, im Übrigen möchte ich nicht verheimlichen, das ist die väterliche Heimat. Ich bin ja in Wien geboren
ja. Und
meine Mutter war Ungarin eigentlich, ja. Hat früher nur Ungarisch gesprochen, also ich bin da eine ziemliche Mischung. Und dort in Bodenmais am Arber gibt es, glaube ich, 3600 Einwohner und davon heißen 600 Weik.
Oh.
Aber ich war nicht dabei.
Mich würde ja mal interessieren. Und in unserer Branche ist es ja so, Eva Herrmann, der Name ist Ihnen ja im Begriff sicherlich.
Ja, natürlich, kenne ich persönlich, ja.
Genau, ich habe auch Kontakt mit ihr in Kanada, ist ja gerade momentan.
Ah, ja.
Wenn jemand, der einen gewissen Bekanntheitsgrad hat und so über die Stränge schlägt, aber eigentlich macht das ja nicht, sondern er wird zur Person non grata.
Sicher.
Dann ist es eine Gefahr fürs System, weil wenn diese Person etwas sagt, dann ist es was anderes, als wenn ein Spinner, Verschwörungstheoretiker was sagt. Jetzt sind Sie ebenfalls in Ihrem Fach eine Koryphäe. Wie gehen denn Ihre Berufskollegen mit Ihnen um, wenn jetzt ein Bernd Weigel kommt mit all seinen Auszeichnungen, Bundesverdienstkreuz 94? Haben Sie es oder haben Sie es zurückgegeben schon mittlerweile?
Nein, ich habe ja etliche Dinge da. Ich habe ja auch das Wiener und tausend.
Ja, die Frage, wie gehen die mit Ihnen um? Jetzt kommt da so ein Querulant von der Seite.
Nein, meine Kollegen, die flüstern mir zu. Du hast vollkommen recht. Das flüstern die mir zu, tun aber selber nichts, haben Angst. Meine Kollegen.
Ja, das ist das Gleiche. In der Medienwirtschaft ist dasselbe. Ja, die denken eh so. Die nehmen Mammon, aber...
Ich weiß, ist nur einer, der mit mir Abitur gemacht hat in Mainz, den Namen nenne ich jetzt nicht, der hat tatsächlich komischerweise Musikwissenschaft studiert, was ich ihm nicht zugetraut habe. Der schrieb mir, gib er Ruhe, Bernd, schrieb er mir. Dabei hat er gar nichts zu befürchten. Ist natürlich so alt wie ich, der muss ja nichts mehr befürchten. Ja.
Die Frage ist nur, jetzt kommen wir mal... Das Wort Antisemitismus, wenn man das schon sagt, ist das fast schon Straftatbestand, überhaupt darüber zu reden, über all diese Problematik, ist ja sehr heikel, habe ich bislang auch nicht gemacht. Aber jetzt ist ja die Frage, der Ursprung für die Zuschauer von Interesse, Richard Wagner wird ja letztendlich festgemacht an Adolf Hitler, obwohl er schon tot war, als Adolf Hitler geboren worden ist.
Nicht nur das.
Falsch, oder nicht?
Nicht nur der Bronnenmeier, glaube ich, heißt er, dieser, den ich oft zitiere auch, der hat jetzt genau auf den Punkt gebracht. Wagner hatte eine Judenphobie. Der war umgeben mit lauter jüdischen Freunden als einziger Dirigent in seiner Zeit. Per Du mit denen, Tausig hat seine Klavierauszüge eingerichtet, ist leider zu früh gestorben. Und die waren alle um ihn rum. Der große Dirigent, dem er Parsifal gegeben hat, war eng mit ihm befreundet, der Levi, ja? Hermann Levi. Nur Hitler hat ja dann, was er gar nicht verstanden hat, aus den Texten dieser Opern, die da geschrieben wurden, zum Beispiel Rienzi. Rienzi ist ein Usurpator, Sie wissen, was es ist. Einer, der sich fälschlicherweise zum Herrscher macht. Mhm. Ja, ungerechtfertigerweise zum Herrscher macht. Das ist Rienzi. Hitler hat Rienzi geliebt, der hat sich gar nicht erkannt da drin. Ne? So ein Vollidiot. Und das wird heute dem Wagner viel verübelt. Und es wird übersehen, dass er seine Frau, ja, die Cosima, war eine absolute, eine wirklich echte Antisemitin. Mhm. Aber er nicht. Ich habe ja auch darüber geschrieben, etliche Bücher. Aber das war er nicht. Der war wirklich kein Antisemit im hitlerschen Sinne. Ja,
ja, aber da, Sie schreiben ja auch im Buch darüber, in dieser Position. In einigen meiner Veröffentlichungen erläutere ich, wie unerträglich es für Künstler ist, wenn jede Aufführung von Wagners Opern, in denen sie große Rollen verkörpern müssen, vor und nachher seitenweise über den Antisemitismus des großartigen Komponisten resonieren und in Ausstattung und Bühnenbildern in Form von Hakenkreuzen und anderen Insignien in Bezug auf Hitler und seiner genommen wird. Wie kann man sich das vorstellen? Man ist jetzt in Bayreuth bei der Vorführung und da sind überall Hakenkreuze jetzt dran, oder wie läuft das ab?
Da habe ich nicht mehr mitgesungen in Bayreuth. Seit 96 singe ich da nicht mehr. Und dort, wo Hakenkreuze waren, bin ich nicht aufgetreten. Ich wusste es nur, dass andere auftreten. Also mir würde dann das Zwerchfell stehen bleiben vor Zorn. Dann könnte ich nicht mehr singen. Ja? Das ist ein körperlicher Vorgang. Und wenn ich Hakenkreuze sehe, ist es psychosomatisch für mich schlecht. Da fühle ich mich ja nicht wohl. Ich muss mich wohlfühlen beim Singen, sonst kommt kein Ton bei mir heraus.
Ja, das ist das Problem, was natürlich da ist. Martin Walser kennen Sie sicherlich, der natürlich, hat die 98 diese Rede in der Paulskirche gehalten. Und da hat man ihm ja, also Ignaz Bubis damals, latenten Antisemitismus ja unterstellt. Gab es Riesendiskussionen und er, Sie sind ja selber Künstler, sagte, das haben die nicht verstanden. Auch wenn er ein Buch schreibt, dass das intuitiv entsteht. Und man hat gesagt, man muss eine Sache planen. Also so sinngemäß, wenn er was schreibt, was dann wiederum so und so ausgelegt wird, dann hat er ja bewusst gehandelt. Und da hat er damals gesagt, es ist nicht so, weil man lässt sich immer treiben von seinen Gedanken und man muss nicht einen Plan haben. Und ich stelle mir vor, ähnlich muss es bei Ihnen doch auch sein. Jetzt sagen Sie, nein, ich gehe dort nicht hin, weil da sind Hakenkreuze dran, weil mein Zwerchfell ist dann nicht in Resonanz.
Es gibt doch Opern, wo zum Beispiel jetzt ist in Karlsruhe hat man zwei Opern geschrieben. Die eine heißt Wahnfried oder so ähnlich und die andere heißt Holocaust. Mhm. Diese Opern haben im Text alles, was den Holocaust betrifft. Da müssen Hakenkreuze hin und da muss die entsprechende Musik dazu. Mhm. Aber wenn Sie Hänsel und Gretel spielen, wo sollen denn da die Hakenkreuze hin, frage ich Sie.
Naja. Ne?
Soll ich das mal kurz antippen, Hänsel und Gretel? Passen Sie auf, mir kann man Namen zuwerfen von Opern. Ich mache sofort die entsprechende Regie dazu, wie sie heute üblich ist. Hänsel und Gretel sind drogensüchtig, laufen auf das Nürnberger Reichsparteitagsgelände, treffen dort Hitler als Hexe verkleidet, transsexuell mit solchen Brüsten. Der hat Drogen, sie wollen Drogen haben von dem, kriegen Drogen, legen sich hin, singen des Abends, wenn ich schlafen gehe, das herrliche Duett, machen einen Inzest daraus, bringen dann anschließend den Hitler um, schneiden die Schenkel heraus, räuchern die, gehen hinunter auf den Christkindlmarkt, da sind überall Nazifahnen, verkaufen also die Schinken, kriegen Geld, treffen ihre Eltern, kaufen neue Drogen und schließen sich ISIS an.
Moment mal, wo wurde das gebracht?
Nein, ich habe es gerade erfunden. So. Ich habe es gerade erfunden. Also mich können Sie fragen nach jeder Oper, wo ich das hineinbringe.
Ja, aber so in der Art, das war eine Metapher von Ihnen, so in der Art läuft das aber
so
an
den... So läuft das ab, natürlich. Das können Sie auch nicht nur mit Hänsel und Gretel machen, das können Sie mit Tschaikowski machen, Evgeny Onegin, das können Sie mit allen Opern machen.
Ich hatte mich damals auch schon gefragt, als Christoph Schlingensief, mittlerweile ja tot, wie der Mann überhaupt dort nach Bayreuth geholt worden ist.
Ja, weil die Exzesse brauchen, dass Leute kommen. Da hat ja auch Castorf inszeniert. Die suchen, die Dame, die da jetzt drin ist, schaut, wie sie einen Eklat haben kann, damit sie gefällig ist.
Ich bin ja mal ein Freund nach der Ursachenforschung. Wenn ich auch mal kurz was erzählen darf dazu. Ja. Ich habe immer mir die Frage gestellt, warum ist das so? Ich hatte letzte Woche ein sehr interessantes Gespräch, was mich mehr als geschockt hat, mit einer Studentin hier aus Leipzig. Die hat mir erzählt, was dort abläuft. Also ich bin kein Student, ich weiß es nicht. Also sinngemäß... Wir sind das Tätervolk, von den Professoren wird denen dort beigebracht. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wir sind prädestiniert dafür, Kriege zu führen und sind indirekt verantwortlich für die Kriege in der Welt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine multikulturelle Gesellschaft fördern, weil wenn quasi nicht mehr der Deutsche als Deutscher existiert, sondern multikulturell, dann ist die Gefahr gebannt, dass keine Kriege mehr auf der Welt sind. Ich habe sie angeguckt.
Wirklich? Ja, aber das wirklich? Ist doch sowieso blanker Unsinn.
Ja, aber was
ist
kommt denn aber
Deutscher? Aus? Es gibt doch den Deutschen gar nicht. Es gibt den deutschen Personalausweis. Ich bin übrigens ehrenhalber noch Österreicher, aber die sind auch nicht besser.
Nein, ich will aber nur sagen, da kommt da sowas raus.
Ich könnte Franzose sein und hier leben. Das ist doch, ich spreche etliche Sprachen. Ich habe zufälligerweise eine deutsche Staatsbürgerschaft auch, ja. Ist, ja. Betrifft mich das dann?
Aber was meinen Sie, wo ist die Ursache dafür? Sie machen das ja schon lange, ich glaube 70er Jahre, 60er Jahre sind Sie aufgetreten. War es da auch schon so schlimm oder war es dort nicht?
Das ist immer schlimmer geworden.
Wann hat es angefangen?
Das kann ich Ihnen so nicht sagen, aber ich bemerke es, dass es sich steigert. Und dann macht man einen Riesenfehler, denn so entsteht ein kulturelles Vakuum. Und dort, wo nichts drinnen ist, dort springen nämlich hinein die radikalen Kräfte, die man, wenn kein Vakuum ist, draußen lassen kann oder überzeugen kann, dass das, was Sie sagen, Mist ist. Ja? Mhm. Aber wenn Sie heute Rechtsradikale, die haben doch freie Hand, es ist keine Kultur mehr da. Oder Sie machen das nach, was auf den Bühnen geschieht. Das ist doch das Problem. Kinder, wenn reingehen in solche Vorstellungen, dann glauben sie, das ist so. Und machen das privat.
Gibt es da gar keine Altersbegrenzung? Oder
ja, manchmal, also beim Karsdorf und so weiter heißt es ab 18 Jahre, weil da auf der Bühne es schlimmer zugeht als auf St. Pauli oder so. Nur dann lass doch die Leute bitte nach St. Pauli gehen und das bezahlen. Wieso müssen wir mit unseren Steuergeldern das bezahlen? Was abträglich ist der Gesellschaft. Es sollte zu... Ich habe doch, schauen Sie, ich war mein ganzes Leben unterwegs, meine Freunde sind Juden, meine Freunde sind Schwarze, ich spreche etliche Sprachen, wie ich gesagt habe, wo ich hinkomme, bin ich mit denen zu Hause, in Italien zum Beispiel. Da bin ich mit denen, ich bin ein Italiener in Italien. Ja? Aber ich denke, natürlich sind wir multikulturell, aber das muss alles inkludieren, das Multikulturelle, alles inkludieren. Ich gebe russischen jungen Sängern, vorzüglich russischen Sängern, zwei gebe ich so Meisterklasse im Januar in Hamburg, jetzt habe ich noch einen gemacht, die nehmen mich an sofort mit dem, was ich ihnen beibringe. Mit den Deutschen arbeite ich gar nicht, weil sie sich verweigern mittlerweile.
Verweigern, ja. Mit ihnen zusammenzuarbeiten?
Sie verweigern sich, richtig zu singen.
Ach, richtig zu singen,
okay. Ja, also jetzt vom Handwerklichen her.
Da sind wir beim nächsten Punkt. Also ist gut, dass wir den Einstieg hatten, auch für unsere Zuschauer wahrscheinlich jetzt auch interessant und faszinierend. Aber Ihr Buch geht ja nicht nur um diese Dinge, sondern es ist ja viel mehr. Sie haben ja auch dort geschrieben, dass Sie der Meinung sind, auch die Intelligenz, sag ich mal, hängt auch damit zusammen, wenn man jetzt, sag ich mal, selber singt, Stimmübungen macht, dass sich im Gehirn diverse Sachen dort verändern.
Nicht bei den Stimmübungen, sondern meinen Sie jetzt die Therapiesache?
Genau.
Ja, das ist was anderes. Da geht es nicht um schönes Singen, sondern dass die Leute überhaupt was singen. Und die abdominale Atmung, das heißt also Lungenflügel nach unten, Zwerchfellkuppel nach unten, das ist der handwerkliche oder jetzt körperliche Vorgang. Was die singen, ist völlig egal. Ja. Hauptsache, sie singen etwas. Und das habe ich durchgeführt vor 20 Jahren an der Psychiatrie Nussbaumstraße in München mit großem Erfolg. Und die Crossover-Studie war also weniger gut. Und dann habe ich das wiederholt bei Asthmatikern in Wien, auf der Baumgartner Höhe heißt es dort, die Psychiatrie. Und da war es noch besser, die Leute hatten eine Katharsis, die konnten durch das Singen und durch diese Atmung, die spezielle Sängeratmung dann, eigentlich natürliche Atmung, haben die ihre belastenden Gefühle weggebracht. Und bei den Asthmatikern sind es primär die belastenden Gefühle, die überhaupt das Asthma bringen, ja. Das ist bei den meisten keine körperliche Angelegenheit, zumindest zuvorderst, sondern nachher eine psychosomatische Sache. Also die haben sich das weggesungen und lernten, mit dem Diaphragma zu atmen. Dann habe ich auf dem Asthma-Kongress dort habe ich noch eine Rede gehalten, vor 20 Jahren. Ich als Sänger, der Einzige natürlich auf der ganzen Welt, der sowas macht. Und habe noch einen Vortrag gehalten und habe das dann auch in diesem Buch nochmal eingebracht und habe dann die Ärzte, die mir das erlaubt haben, auch namentlich benannt. Das
sehe ich als essentiell wichtig an, was Sie dort geschrieben haben, weil da geht es ja um die Depression. Wir leben in der Zeit ja als Spiegelbild von all dem Wahnsinn, von dem wir sprachen, von Burnout und Depression. Ja. Und so habe ich Sie gerade verstanden, dass ja auch Depression davon geheilt ist, vielleicht das falsche Wort.
Man soll glückliche Menschen schaffen. Der Bildungsauftrag soll glückliche Menschen schaffen. Das, was hier an Krankheitssymptomen sich dann zeigt, kann bereinigt werden über die Musik oder über die musische Erziehung. Es muss ja nicht nur Freude geben, weil jemand singt. Es kann ja Freude geben, wenn jemand einen Wasserfall malt oder auch sich einen Wasserfall anschaut. So schöne Dinge auf sich wirken lassen. Das ist das Wichtige. Mit Ausrufezeichen.
Genau. Und wie sehen Sie jetzt, aus der jetzigen Sicht, wir machen mal eine Visionszukunft, 10 Jahre weiter. Was ist die Vision, die Sie sehen für die Kunst?
Für diejenigen, die dann jetzt hoffentlich sehr zahlreich dem, was wir jetzt aufnehmen, bei Ihnen zuschauen, ich habe kein gutes Gefühl. Denn da muss ja jemand kommen aus der Politik und wir verordnen. Ja? Von unten rauf ist das nicht so, mir hört keiner zu. Heino müsste das sagen, dem würde man zuhören.
Kann Sie aber trotzdem beruhigen, dafür hatten wir vorhin auch über die Thematik gesprochen. Es ist Tatsache so, immer mehr Menschen merken mittlerweile, dass sie von der Politik belogen, betrogen worden sind. Sie waren 20, 30 Mal betrogen worden und ist immer der Sache gefolgt. Und immer mehr Menschen öffnen sich auch für, ich sage es mal, Alternativmedien, wo wir zu tun haben. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass sie auch suchen nach ein gewisses Heil. Und ich sage mal so, in Ihrem Buch, und das finde ich spannend an dem Buch, dass ja Tatsache diese Stimmübungen, also richtig Übungen drin sind, also man kann so wie so ein Arbeitsbuch, das ist ja nicht irgendwas, wo jeder zu Hause beginnen kann und damit zu arbeiten. Und jetzt nicht von irgendjemand, sondern von Ihnen, von einer der größten Opernsänger Deutschlands wahrscheinlich, wenn ich so sagen darf. Kann man das so? Der größte?
Der Welt, wenn schon.
Aber mal eine persönliche Frage. Und zwar, ich hatte mal einen Bericht vor Jahren gesehen über Herbert von Karajan. Ein Genie ist klar, man sagt ihm auch eine extreme Exzentrik nach. Ja. Was war das für ein Typ? Ich fand ihn irgendwie spannend. Sie haben mit ihm zu tun gehabt.
Doch, wir hatten zweimal damit miteinander zu tun. Zu mir war er sehr nett und ich war damals so jung, dass ich mich gar nicht getraut habe, ihn anzusprechen. Jetzt hat er mich immer zuerst gegrüßt. Das vergesse ich nie im Leben. Ja. Aber als ich dann älter wurde, habe ich ja andere kennengelernt. Mit Bernstein war ich lange Jahre sehr herzlich befreundet. Oder jetzt mit Rostropowitsch zum Beispiel, auch ein großer Freund von mir gewesen, die ich gut und näher kannte. Die sind ja mit Mehta bin ich befreundet. Mit James Levine war ich herzlich, solange ich dort war. Die großen Dirigenten, natürlich war ich immer mit denen oder mit meinen Kollegen war ich immer auf engster Freundschaft mit denen zusammen. Aber die haben mit dem alle sich nicht beschäftigt.
Wie war der Karajan nun so als Typ? Kann man das so sagen? So,
ja, so egozentrisch, wie Sie gesagt haben. Ist das so? Gefürchtet natürlich auch. Und ein Workaholic auch, ja. Der, sagen wir mal, auch am liebsten 5-mal am Tag dirigiert hat. Aber das war sein Leben. Das war sein Leben, ja. Jeder hat ihn bewundert, ne?
Das aber hat auch was mit inneren Reichtum zu tun, ne? Das ist ja der Punkt in der heutigen Zeit, dass viele Menschen einer Tätigkeit nachgehen, nur um Geld zu verdienen. Und wenn man sich doch fragt, auch wie bei Ihnen in Ihrem Beruf, wenn Sie das lieben, was Sie tun und das tun, was Sie lieben.
Ja. Bücher schreiben. Genau. Wissen Sie, wie teuer das ist?
Ich schreibe ja selber Bücher, weiß, was es kostet.
Das ist sehr teuer. Und alles, was damit zusammenhängt, zahle ich. Ja? Und das ist für das Finanzamt noch Liebhaberei. Das kann ich noch nicht mal von der Steuer absetzen.
Warum? Verstehe ich jetzt nicht.
Wie Liebhaberei können Sie nicht? Ich habe ja kein Einkommen bei den Büchern.
Kostet das Buch kein Geld?
Nein, das nimmt der Verleger. Das ist der Verleger. Der hat der denn nicht, der bringt das Buch heraus.
Ja, aber Sie kriegen da bestimmt ein Honorar.
Nein, da kriege ich kein Honorar. Von dem nicht. Ja.
Dann wären Sie mal zu mir gekommen.
Ja, aber der bringt es wenigstens. Ja? Die Verlage, die mich nehmen würden, da würde ich eine Biografie nochmal schreiben müssen. Die machen, sowas macht kein anderer Verlag. Von Ihnen wusste ich ja nichts.
Werden Sie kommen können. Ja. Wie ist denn das so? Setzen Sie sich ab und zu mal in Hamburg, wohnen Sie ja oben in den Stuhl, den legendären Stuhl von Richard Wagner, den Sie ja aus Bayreuth haben, noch rein ab und zu mal?
Den gibt es, der steht in Hamburg hinter einer Türe und darauf steht ein unfassbar altes Grammophon mit diesen großen Schellackplatten drauf. Und wissen Sie, welche da oben drauf liegt? Mali Nagel, die große Jodlerin von Wien, die habe ich da drauf. Die ganze Platte ist ein Jodler, ja.
Okay, aber Sie selber setzen sich nicht ab und zu mal rein
Nein,
und meditieren
das
so
Ding,
auf den Stuhl, wo Richard Wagner persönlich
Nein,
ist.
Nein, ich sehe das nicht. Ich habe andere Dinge von Wagner, die ich alle da in das Museum gebracht habe. weil ich habe selber nichts zu Hause, glauben Sie es mir. Ja, ich koche gern. Ich habe eine riesen Kochbuchsammlung.
Bei Bioleck waren Sie auch damals im Kochstudio.
Da war ich auch, haben Sie ja gekocht, ja. Ne? Ich habe insgesamt 4-mal im Fernsehen gekocht. 2-mal in Wien auch.
Ja. Jetzt ist natürlich immer so eine wichtige Botschaft. Es sind auch viele junge Leute, die erstaunlicherweise übrigens unsere Sendung gucken. Hätte ich nie gedacht. Ja. Ich habe den Tag ein Video von einem 20-jährigen Mädel aus Hamburg bekommen, die mir, also ein richtiges Video hat die aufgenommen, mir zugemailt, dass sie jede Sendung wohl verfolgt. Also davon wortwörtlich. Auch die über 30 Minuten sind, Herr Schrank, okay? Also sind unsere Interviews, die sind meist über 30 Minuten.
Wir sind ja dann über 30, nehme ich an. Ne?
Genau, also wird sie das auch sehen. Was haben Sie aber gerade diesen jungen Leuten zu sagen, wenn die auch nicht so richtig wissen, wo sie hin sollen, sich so alleine fühlen in der Gesellschaft, die Politik lässt sie alleine, auch kulturell gesehen, was würden Sie mit ihrer langen Lebenserfahrung?
Sie sollen alle das Schöne suchen, das Harmonische suchen. Wenn sie es an der Bühne nicht kriegen, woanders, ja. Müssen sich halt von den ganzen Darbietungen, die wir haben in den Medien, auch entfernen. Gute Bücher lesen, gute Musik hören, auch mein Buch lesen, ja, das möchte ich ganz deutlich sagen. Und sich entfernen von dem, was Mainstream ist. Sonst gehen sie unter. Das ist sehr schwer. Aber wenn sie es wollen, bitte. Ich kann es nur raten.
Und das ist das Interessante, warum wir hier sitzen, wie gesagt. Es ist zu beobachten, dass wirklich immer mehr Menschen in diesen Weg gehen. Also ich selber schaue seit 5 Jahren gar kein Fernsehen. Ja. Mehrere Leute sind dem auch gefolgt, fühlen sich aber wohler dadurch. Jetzt bestätigen sie indirekt das auch.
Ja.
So, und deswegen nochmals für die Zuschauer die Empfehlung. Also so sieht das Buch aus.
Nehmen Sie mal das hier, das sieht schon besser aus jetzt hier.
Okay, so, gut. Bei mir ist es immer so, ein Buch ist ein Arbeitsbuch.
Ja, das ist ein Arbeitsbuch.
Das ist ein Arbeitsbuch, das richtige Buch, genau.
Das glänzt, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Kamera
bei Amazon, nimmt. Seit wann sind Sie jetzt bei Amazon mit dem Buch zu
haben? Ich glaube gestern, wann war das denn gestern, ja.
Bernd Weikel singen in der Oper als Therapie und in der Post und Postmoderne.
Nein, in der Post und Postpostmoderne.
In der Post und Postpostmoderne. Kann ich wirklich den Leuten, den Menschen ans Herz legen. Und wie ihr seht, also ich habe mich ja selbst damit auseinandergesetzt. Das hat auch was mit Bewusstsein zu tun, wenn man einfach mal sich mit anderen Dingen befasst.
Natürlich.
Ja, das macht auch Spaß, muss ich Ihnen dazu sagen. Es macht auch wirklich Spaß. Ja.
Je breiter das Ganze wird hier in unseren grauen Zellen, umso schöner ist das Leben. Man kann nicht nur so einspurig was machen. Ja? Mich hat alles immer interessiert, alles, was ich kriegen kann, ob das jetzt Belletristik ist oder Malerei oder jetzt Kochbücher oder was sonst irgendwas. Übrigens, das habe ich auch, das ist ein Foto von, ein Painting, eine Malerei von mir. Wenn Sie es aufmachen, innen.
Haben Sie selbst gemalt?
Ja, das habe ich gemalt. Eine Collage ist es, noch weiter. So, das ist die Collage.
Okay.
Das ist die Collage, die habe ich in Wien mal gemacht. Und man kann doch alles, man kann viele Dinge machen, sich künstlerisch betätigen und wenn man nur, was weiß ich, Scherenschnitte macht, ganz egal was, künstlerisch was machen. Jeder kann irgendeine Kunst machen, malen. Ja,
interessant ist ja, Sie sind ja, glaube ich, in allen Bereichen, Sie haben ja auch, glaube ich, Volkswirtschaft studiert,
ja,
ne? Promoviert sogar.
Ja, aber nicht in Deutschland und deswegen ist es auch, das darf ich also gar nicht verwenden, ja. Ich bin aber HC-Doktor, das ist was, das verwende ich dann.
Aber Sie kennen doch sicherlich den goldenen Schnitt.
Natürlich,
ja. Begriff. Und ob es jetzt nun die Rosen sind, ne, die wir sehen draußen, die ja nun ein Symbol, oder da findet man diesen goldenen Schnitt ja wieder. Und auch im gesamten Universum, die Doppelhelix
bei Menschen,
und so weiter.
Die Nase hier, der Kopf ist der goldene Schnitt hier. Das Diaphragma hier, das,
genau.
was also die Griechen als das Sonnengeflecht genannt haben. Ja, hier haben sie die Seele hingesetzt, das ist der goldene Schnitt. Also alles Natürliche hat den goldenen Schnitt.
Das will ich damit sagen. Es ist nicht eigenartig, alles was für uns, wo wir unbewusst sagen, das sieht irgendwie harmonisch aus, ist schön wie eine Rose. Ich liebe Rosen vor meinem Schlafzimmer, alles voller Rosen, finden wir toll. Und wie kann es denn sein, das, was wir gerade beschrieben haben an den Theatern, aber auch im Fernsehen und überall, gegen den goldenen Schnitt gearbeitet, agiert wird?
Wie kann es sein?
Woher kommt es denn? Was sind das denn für Kräfte, die dahinter stecken?
Ich vermute, dass es bei den Leuten, die das tun, immer psychische Probleme sind. Ich weiß ja von manchen Regisseuren, dass sie da als Kind schon sehr viel mitgemacht haben. Psychoterror vom Vater, von der Mutter oder irgendwas. Und die leben das dann aus, ja. Oder sie haben andere Komplexe und leben das aus. Sie haben nicht in sich den goldenen Schnitt. Ja? Den gibt es ja nicht nur, dass man ihn sieht, sondern es gibt ja auch so etwas, wie man eine, was man eine Seele
nennt. Innen drin, genau.
Ja? Das Innere, das hat dann keiner, das ist nicht ausgeglichen. Und man hat auch dann keinen Mut, es ausgleichen zu lassen. Das ist das Problem. Ich habe auch fürchterliche Probleme. Aber die gebe ich weg, ganz bewusst. Die kann ich wegdenken, sonst könnte ich gar nicht existieren.
Also kann man sagen, zurück, wie Sie, wenn wir es nochmal für die Zuschauer rübergeben, zur Schönheit, zur Harmonie,
ja,
in allen Bereichen, in der Musik, in der Kunst,
beim
im täglichen Tun.
Sie kriegen heute, da gehe ich auch gar nicht hin, in diese super Restaurants, wo man dann noch Blümchen hintut und dann so noch mit dem Dings hier rum und das kleine Fleischbällchen darf nur viereckig sein hier auf Millimeterpapier, da gehe ich nicht hin. Ich will richtig was essen. Ich will Freude haben am Essen und nicht an der Optik des Essens.
Wo Sie noch eine Lupe von dem Kellner bekommen, damit Sie überhaupt das Steak dann sehen.
Ja, das ist doch auch krank.
Kaffee to go. Also das ist mittlerweile überall, an jeder Tankstelle, überall, Kaffee to go. Das war, gab mal eine Zeit, da setzt man sich hin, wir beide unterhalten uns ganz in Ruhe. Beim Kaffee hat auch was mit Meditation zu tun.
Natürlich.
Ich konzentriere mich bei jedem Schluck, dass die Gesellschaft, die rennen wie wahnsinnig rum mit einem Becher Kaffee to go.
Ja. Es ist ja, alles kriegen sie heute, es kommt aus Amerika rüber. Ich habe, meine Frau und ich, also nach 77, so war ich ja regelmäßig dort, 1977 war mein erstes Mal an der Met. Und ich habe damals die Filme gesehen, die ich auch heute sehe, hier bei uns, diese amerikanischen, fürchterlichen Filme, nicht? Wo also, was alles da drinnen ist, ist einfach, da kriege ich so einen, eine Haltung, wenn ich diese Filme sehe, ja? So, haben kein Niveau und nichts und billigste Ware ist das, aber das ist alles hierher gekommen, alles.
Deswegen würde ich sagen, zusammenfassend können wir sagen, befasst euch mit all diesen Dingen. Googelt auch mal Bernd Weigel, Wikipedia ist ja ein ellenlang, was da drin steht. Und hat mich auch überzeugt, muss ich mal sagen. Nicht falsch verstehen, aber wenn irgendjemand kommt und sagt, hey, ich habe mal irgendwie Kunst gemacht oder habe mal irgendwo gesungen, ist schon ein Unterschied, wenn man mit jemandem spricht, der auch diese Erfahrung und auch diese Erfolge hatte. Mhm. Die Lebenserfahrung ist ja ganz, ganz wichtig. Und deswegen, wir machen es im Sendeformat immer so eine Schlussbotschaft an die Zuschauer, wenn Sie wären jetzt im Urlaub und man erkennt Sie und sagt, Mensch, das ist ja der große internationale Opernstar Bernd Weigel, kommt zu Ihnen am Strand und sagt, Herr Weigel, meine Frage, ich bin jetzt 30 Jahre Familienvater, 2 Kinder, irgendwie ein bisschen unzufrieden auch im Leben, Sie haben so eine lange Lebenserfahrung, welchen Tipp geben Sie mir auf den Weg, was würden Sie dem sagen?
Gehen Sie in einen Männergesangsverein einmal in der Woche. Das tut was für den Körper und für die Seele zum Beispiel.
Was sagen Sie der Frau?
Gehen Sie in einen Frauengesangsverein. Nein, sie soll bitte nicht nur hinter den Keller gehen oder Küche, Keller und Kinder, sondern soll sich auch künstlerisch betätigen oder mit ihrem Mann zusammen. Mein Gott, es gibt Bergsteigen, ja, zu einer Sennerin da hinaufgehen, in den Himmelblauen schauen, am Strand liegen, gute Bücher lesen, diskutieren. Was heute fehlt auch, was das 19. Jahrhundert noch hatte, waren die Soirées in den Salons. Da traf man sich, so wie wir beide jetzt, das waren 5, 6 Leute, nicht? Es machen es Rotarier, ich bin also keiner von niemandem, ich bin auch nicht in der Loge und so weiter, aber es gibt noch so, oder Diners Club, es gibt noch solche, diese Lions Club, die sich treffen und einer macht einen Vortrag und es wird dann drüber geredet. Das sind alles intellektuelle erweiternde Sachen. Das Musische, das geht natürlich nur, kaufen sich dann bitte, wenn die Oper so ist, wie sie heute ist, gute Aufnahmen und setzen sich hin und hören sich gute Musik von fantastischen Dirigenten gemacht und von erstklassigen Sängern gesungen, wenn es um Oper geht oder Instrumentalmusik. Ich liebe zum Beispiel, Geigenkonzerte, also solistische Geige, ja, Violinkonzerte, liebe ich sehr, Max Bruch und so. Das ist fantastisch. Ich mag Zigeunermusik. Ja? Zum Beispiel. Sehr, mag ich sehr.
Und für die Zuschauer, die jetzt sagen, jetzt habe ich ja richtig Neugierde bekommen, nicht nur auf ihr Buch, sondern auch mal selbst in eine Oper zu gehen. Ja. Also wirklich für den absoluten Neuling, was würden Sie empfehlen? Nicht, dass er dort mit Sperma, mit Cola-Büchsen und mit Blut, was wir besprochen haben.
Aber ich kann Ihnen doch, lieber Herr Schrank, ich kann Ihnen doch nichts empfehlen, weil ich ja nicht mehr teilnehme. Ich weiß ja gar nicht, wo was Gutes
gespielt wird. Ich dachte, Sie hören das von Berufskollegen. Wissen Sie es gar nicht?
Nein, das weiß ich ja nicht, ob die mir das... Gehen Sie hier mal, ich glaube, bei Schirmer hier, das muss ich echt sagen, macht gute Vorstellungen hier und lässt gute Inszenierungen zu, hier in Leipzig. Aber was sonst so passiert, kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Ich lasse mir auch nichts mehr sagen.
Okay, hätte er sein können. Ja.
Na, aber ich will mich nicht ärgern, wissen Sie.
Haben Sie sonst noch einen wichtigen Satz? Ansonsten gibt es die Schlussbotschaft von mir für die Zuschauer. Haben Sie sonst noch einen wichtigen Satz?
Machen Sie es. Ich habe so viel geredet jetzt.
Na, wir sind denn durch. Nicht, dass ich wollte noch was sagen. Also haben wir einen weiten Weg gemacht hier. Haben Sie noch irgendeine wichtige Botschaft?
Ja, bitte lesen Sie mein Buch, weil ich habe schon gesagt, ich verdiene gar nichts dran, aber ich möchte gern, dass Sie es lesen. Es hat viele Farben. Das Entree zum Buch schreibt ein Herr Brunn, Professor Dr. Brunnhuber, der es gleich als große Malerei beschrieben hat. Es ist die Psychiatrie Chadras hier leitet, in der Nähe von Leipzig, und wo ich vielleicht dann bald im Januar nochmal so eine Studie machen will bei ihm. Und ich möchte aber die Endorphinausscheidung messen dann bei den Vorher-Nachher-Patienten. Denn Glück kann man heute messen. Das ging damals noch nicht bei meinen Versuchen. Heute misst man das, wie viel Endorphine, wie viel Glückshormone werden ausgeschieden. Das ist dann die Verbesserung bei der Psychiatrie.
Der Dalai Lama hat gesagt, Glück ist ein Menschenrecht und ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt im Leben. Und Herr Weigel sagte ja gerade, dass man Glück sogar messen kann. Und demzufolge kann ich euch nur empfehlen, befasst euch mit diesen Atemtechniken in dem Buch. Es ist überragend. Ich habe es selbst am Wochenende probiert. Eine tiefe Atmung, diverse Übungen gemacht. Man fühlt sich leichter, besser. Und gerade in der Zeit, wo viele Leute Burnouts, Depressionen haben, ist es eine wichtige Sache, dass man an sich arbeitet. Weil wenn man nicht an sich arbeitet, dann wird an einem gearbeitet. Herr Weigel, ich bedanke mich. Vielen Dank für das sehr nette Gespräch. Wir überreichen jetzt Dankeschön mein Buch, Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen. Ist seit über 4 Jahren Bestseller.
Ich danke Ihnen. Mittlerweile
viel Spaß beim Lesen.
Herr Schrang, danke.
Herr Weigel, vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Sendung. Euer Heiko Schrank.